HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
1,4 Tonnen Sprengstoff enthält diese Bombe. 2 Meter ist sie lang.
Lassen Sie doch Heiner Geißler beiseite. Heiner Geißler tut für unsere Partei seine Pflicht.
Ein Hetzer ist er. Sein Goebbels, der schlimmste Hetzer in diesem Land.
In dem Falle ist es so, dass die Bombe sehr groß ist und auch 3 Zünder hat.
Er hat hier von Gauleiter gesprochen. Ich wehre mich als Deutscher dagegen, dass das demokratische Deutschland mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt wird.
Don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it all right.
Ich akzeptiere, dass allein das Wort Stern in den Mund zu nehmen, assoziiert das damit eine nationalsozialistische Anspielung gemeint ist.
Diese Bombe hat so einen hohen Sprengstoffanteil, weil die an für sich dafür gedacht war, nicht in den Boden einzudringen, sondern über der Erdoberfläche in ein paar Metern Höhe zu explodieren.
Is there something wrong?
Will you stop talking about the war?
Me? You started it?
We did not start it.
Yes, you did. You invaded Poland.
Yeah. Wir haben noch genug zu tun in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wir haben noch längst nicht alles geborgen.
Ein Minenfeld hat er hinterlassen, der Zweite Weltkrieg. Ein Minenfeld, auf dem auch nach Jahrzehnten noch jeder Fehltritt tödlich sein kann. Physisch, politisch, künstlerisch, in welcher Hinsicht auch immer. Mitten in Frankfurt zum Beispiel, wo übermorgen am Sonntag eine britische Fliegerbombe entschärft werden soll, was wiederum die größte Evakuierungsaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte auslösen wird. Das immerhin ist nur eine vorsorgliche Maßnahme, die natürlich nicht überflüssig ist, sich aber hoffentlich im Nachhinein als unnötig erweisen wird. Darauf haben wir zwar keine Garantie, aber wir können darauf hoffen, denn die Leute vom Kampfmittelräumdienst verstehen ihr Handwerk. Andere Sprengmeister dagegen aus Politik und Kunst lassen ihre Bomben immer wieder genüsslich platzen. Bestückt mit Nazi-Vergleichen zum Beispiel, die, egal ob sie nun aus Scherz, Satire, Hass oder Zorn geboren sind, jedes Mal zum Rohrkrepierer werden. Und auch abseits der Öffentlichkeit schlummert das, was uns die Generationen der Jahre 33 bis 45 hinterlassen haben, unentschärft und oft mit ungeahnter Sprengkraft. Also auch heute, am 1. September 2017, auf den Tag genau 78 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, muss uns klar sein, es ist ein hochexplosives Erbe, auf dem wir gehen und stehen, über das wir immer wieder stolpern und das wir doch am liebsten mit Füßen treten würden. Vorsicht Bombe, was vom Kriege übrig blieb, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. 2 Tage bevor auf die Stadt Frankfurt eine Herausforderung zukommt, deren Dimensionen uns jetzt Frank Angermund beschreibt.
Eine Mammutaufgabe kommt auf Polizei, Feuerwehr und die Stadt Frankfurt zu. Eine 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe muss entschärft werden. Deshalb müssen Sonntag früh zwischen 6 und 8 Uhr mehr als 60.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. In einem Radius von 1,5 Kilometern um den Fundort im Frankfurter Westend. Von der Evakuierung betroffen sind auch das Polizeipräsidium, der Hessische Rundfunk, die Bundesbank, 10 Altenheime und 2 Krankenhäuser. Sicherheitsdezernent Markus Frank appelliert an die Anwohner, diesen Zeitplan einzuhalten.
Für den Fall, dass wir die Fläche nicht menschenleer bekommen, können wir nicht anfangen. Und das wäre auch den Menschen gegenüber, die ja darauf warten, wieder ins Krankenhaus zu kommen, höchst problematisch. Man gefährdet sich also eben nicht nur selbst, sondern viele andere Menschen auch.
Doch die Verantwortlichen des Krisenstabs haben Informationen darüber, dass einige Bürger ihre Wohnungen nicht verlassen wollen. Frankfurts Feuerwehrchef Reinhard Ries schildert deshalb die Gefahr, die von der Weltkriegsbombe ausgeht. Die Bombe hat 1,4 Tonnen Sprengstoff geladen. Falls die Entschärfung nicht funktioniere, wäre die Wirkung verheerend, sagt der Feuerwehrchef.
Das bedeutet, und das ist wichtig zu wissen, dass nicht die Splitterwirkung allein das Problem dieser Bombe ist, was man sehr oft so auch von den anderen Bomben kennt, sondern dass sie durch die Druckluft oder durch den Überdruck, den sie erzeugt, alle Gebäude in einem mehreren hundert Meter Umkreis zerlegen wird, wenn es schief geht.
Nach 8 Uhr wird die Polizei am Sonntag mit hunderten Polizisten den Sperrbereich absuchen. Es werden Hubschrauber mit Wärmebildkameras eingesetzt und an jede Tür geklopft, sagt Frankfurts Vizepolizeipräsident Walter Säubert.
Wenn die Leute antreffen, die es natürlich in aller Höflichkeit mit allen kommunikativen Fähigkeiten dazu bringen werden, das Gebiet zu verlassen, auch mit aller energischen Hartnäckigkeit. Und ganz wichtig ist auch, dass wir im Zweifelsfall auf Grundlage der Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt auch unmittelbaren Zwang anwenden werden. um die Auflagen der Stadt Frankfurt, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.
Die Evakuierung des Sperrbereichs beginnt bereits am Samstagnachmittag. Dann werden Patienten aus Krankenhäusern und die Bewohner der Altenheime verlegt, sagt der Leiter des ärztlichen Dienstes Leo Lattasch.
Dennoch sind weit über 100 Personen allein liegend zu transportieren. Es sind etwa 300 bis 400 Personen sitzend zu transportieren. Also Sie sehen, es ist ein immenser logistischer Aufwand, für den wir uns Hilfe aus dem ganzen Land holen.
Am Sonntag früh stehen dann Shuttlebusse für die Anwohner bereit. Für rund 6.500 Menschen gibt es die Möglichkeit, in vier großen Frankfurter Hallen die Zeit während der Entschärfung zu verbringen. Ab 8 Uhr fährt am Sonntag dann keine Bahn, kein Bus und kein Auto mehr durch den Sperrbereich. Sobald die Zone menschenleer ist, beginnen die Bombenentschärfer mit ihrer gefährlichen Arbeit. 4 Stunden sind dafür eingeplant. Nach der Entschärfung wird der Bereich für den öffentlichen Nahverkehr und Fußgänger wieder freigegeben. Erst wenn Alte und Kranke zurück sind, dürfen auch Autos wieder fahren. Die Mitglieder des Krisenstabs hoffen, dass in Frankfurt ab 20 Uhr wieder alles normal läuft. Doch der Stab setzt sich auch mit dem Worst-Case-Szenario auseinander, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann und die Bombe erst am Montag entschärft werden kann.
Frank Angermund über die größte Evakuierungsaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte, von der, Sie haben es gehört, auch das Frankfurter Funkhaus des Hessischen Rundfunks betroffen ist. HR2 Kultur werden Sie aber trotzdem hören. Allerdings ist das gewohnte Sonntagsprogramm diesmal voraufgezeichnet und wird nicht von Hand, sondern automatisch ausgestrahlt. Die Sendungen werden am Sonntag ausnahmsweise zur vollen Stunde beginnen. Denn Nachrichten wird es im automatischen voraufgezeichneten Programm von HR2 Kultur nicht geben können. Sehr wohl allerdings in HR Info jede halbe Stunde, denn das Informationsradio des HR sendet am Sonntag live aus dem Studio Kassel. Ebenso wie HR1, HR3 und HR4, die am Sonntag zum ersten Mal in der Geschichte des HR ein Gemeinschaftsprogramm senden werden. Und all das wegen einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die übermorgen am Sonntag entschärft werden soll. Dr. Christian Hartmann, Historiker mit Forschungsschwerpunkt Zweiter Weltkrieg am Institut für Zeitgeschichte in München. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Im Zweiten Weltkrieg sind sehr viele Bomben gefallen. Wer es nicht selbst erlebt hat, wird Bilder von den Trümmern großer Teile deutscher Städte gesehen haben. Weiß man, wie viele Bomben mit welcher Sprengkraft damals abgeworfen worden sind von deutschen Flugzeugen in anderen Ländern und von alliierten Flugzeugen über Deutschland?
Also bei den deutschen Flugzeugen, da sind mir keine Zahlen bekannt. Da gibt es auch zu viele Fronten. Aber bei die Alliierten haben da sehr genau Buch geführt. Und das waren etwa 2,5 Millionen Bomben mit einem Gewicht von 1,6 Millionen Tonnen. Also es ist im Grunde genommen eine irrsinnige Menge an Sprengstoff, die da auf das Deutsche Reich hinabgeregnet.
Was haben diejenigen, die die Bomben abgeworfen haben, die Alliierten im Falle Deutschlands, was haben die bezweckt? Wollten sie Angst und Schrecken verbreiten, die Luftherrschaft erringen, möglichst viel zerstören, bestimmte Ziele zerstören? Was waren da die Motive?
Man muss vielleicht vorab sehen, der alliierte Luftkrieg gegen Deutschland ist ja sehr stark in die Kritik geraten. Und das Problem war, dass Großbritannien und die USA lange Zeit gar keine andere Möglichkeit hatten, Krieg zu führen gegen Deutschland, außer eben in der Luft. Und das hat schon relativ früh begonnen. Die Engländer haben dann gemerkt, am Tag sind sie völlig unterlegen und haben sich dann auf die Nachtangriffe spezialisiert. Ab 1943 kommt dann auch die US-Luftwaffe, erscheint auf dem europäischen Kriegsschauplatz und es entwickelt sich dann dieses Round-the-Clock-Bombing. Und die Idee ist eigentlich, Nazi-Deutschland zu schlagen. Die Amerikaner konzentrieren sich stärker auf bestimmte industrielle und militärische Ziele. Die Briten dann ab 1942 auf das sogenannte Moral Bombing, also das heißt auch auf die Zivilbevölkerung.
Wie sehr haben diese Bombardements dann am Ende zum Sieg der Alliierten beigetragen?
Also das wird in der Geschichtswissenschaft immer noch sehr stark diskutiert. Ich persönlich denke auf jeden Fall. Sie müssen sich vorstellen, dieses Großdeutsche Reich, das wird im Grunde genommen militärisch, wirtschaftlich immer mehr ausgehöhlt. Und es gibt natürlich dann auch ganz bestimmte Produkte, beispielsweise Öl, Kugellager, U-Boote oder eben auch die Vergeltungswaffen, die ja in der Zeit immer noch gegen Großbritannien fliegen. Und da bekommen die Deutschen dann wirklich ganz, ganz große Schwierigkeiten. Es ist auch immer wieder gesagt worden, ja okay, das Moral Bombing, das hätte nicht funktioniert. Ich denke aber auch, dass dieser Luftkrieg wirklich jedem Deutschen klar gemacht hat, die Alliierten sind überlegen. Und sowas wie eine Dolchstoßlegende wie nach dem Ersten Weltkrieg, sowas hatte eben nach 45 dann keine Chance mehr.
Nun sind allerdings, und das liefert uns ja den Anlass zu unserer heutigen Sendung, nicht alle diese Bomben nach dem Abwurf und nach dem Einschlag explodiert. Etwa 10-15% sind einfach eingeschlagen und es kam dann nicht zu einer Detonation. Was ist denn noch im Krieg und in den Jahren danach unternommen worden, um diese Bomben zu finden, sie zu entschärfen und zu beseitigen?
Also nach so einem Angriff war das natürlich immer eine Riesenaufgabe, praktisch wieder Ordnung in die Städte zu bekommen und auch diese Städte wieder funktionsfähig zu machen. Die Deutschen haben das in der Regel relativ gut geschafft. Es gab den Reichsluftschutzbund. Es gab dann aber vor allem solche Bombenräumkommandos. Und das Zynische war natürlich auch, in Deutschland hat man da vor allem KZ-Häftlinge, zum Teil auch Kriegsgefangene, also etwa italienische Kriegsgefangene, eingesetzt. Und da fängt das eigentlich an, dieses große Aufräumen. Aber 2,5 Millionen Bomben, wenn Sie sagen 10-15%, das sind sozusagen die offiziellen Schätzungen. Das heißt, das sind immer noch Hunderttausende von Bomben ruhen in deutscher Erde. Und man nimmt an, also das sind noch die künftigen Generationen, die damit beschäftigt sein werden.
Was bedeutet es denn für die Gefahr, die von solchen Fliegerbomben ausgeht, wenn diese Bomben nun jahrzehntelang unentdeckt irgendwo liegen?
Also man könnte sich ja vorstellen, die Sprengkraft wird geringer, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Der Sprengstoff setzt sich chemisch um und auch diese chemischen Zünder, also das ist da so eine Flüssigkeit, die da so langsam durchsickert, auch die wird sozusagen immer schwerer handelbar. Und wir haben zum Teil also auch Selbstdetonationen, also dass irgendwann mal in der Erde so eine Bombe losgeht. Und also gerade im Falle dieser Frankfurter Luftmine, das ist also schon sehr, sehr gravierend. In München hat man in Schwabing 2012 eine 250-Kilogramm-Bombe gesprengt, weil man die nicht mehr praktisch rausholen konnte. Ich habe das von Weitem aus gesehen und es war also wirklich ein riesiger Feuerball. Was jetzt in Frankfurt bevorsteht, das ist 6-mal so groß. Und man kann die Gefahr also nicht stark genug betonen, weil es geht ja nicht nur um diese Detonationswelle, also mit diesem Prinzip hat die Bombe gearbeitet, sondern es geht zum Beispiel auch um die Gefahr von einem Luftriss. Also während des Zweiten Weltkriegs sind viele Luftkriegsopfer an diesem Lungenriss gestorben.
Dr. Christian Hartmann, Historiker mit Forschungsschwerpunkt Zweiter Weltkrieg am Institut für Zeitgeschichte in München. Vielen Dank. Wenige Monate vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kam in Deutschland ein neuer Film mit Hoppla, jetzt komme ich, Hans Albers in die Kinos. Der Film Wasser für Canitoga, der in Kanada spielt. In der Rolle eines Ingenieurs hat Hans Albers in diesem Film immer wieder mit Sprengungen zu tun. Mit geplanten Sprengungen für den Bau einer Wasserleitung und mit heimtückischen Sprengungen, die den Bau sabotieren sollen. Aber natürlich findet Hans Albers zwischendurch auch immer wieder Zeit zum Singen. Wie ja auch die deutsche Bevölkerung während des Krieges immer wieder im Kino bei Laune gehalten werden sollte.
Mein Freund Johnny war ein feiner Knabe, er war ein Fremd und hatte kein Zuhause. Und bei Rocktown liegt er längst im Grabe. Und aus seinen Knochen wachsen Blumen raus. Englands Fahne haben wir getragen und mein Johnny trug sie uns voran. Eine Bombe fiel und sie nahm zum Ziel ganze 25 Mann. Die Bombe machte Bumm. Da fiel mein Johnny um. Cheerio, cheerio, cheerio. Goodbye, Johnny, goodbye, Johnny. Schön war's mit uns zwei. Aber leider kann's nicht immer so sein.
So sang der blonde Hans in dem Film Wasser für Canitoga gut 6 Jahre nach der Machtübernahme der Nazis und knapp 6 Monate vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Zu diesem Zeitpunkt war schon lange nichts mehr schön und es sollte noch viele Jahre dauern, bis sich das wieder ändern konnte. Vorsicht Bombe, was vom Kriege übrig blieb, so heißt heute der Tag in HR2 Kultur. 2 Tage bevor mitten in Frankfurt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden soll. Fliegerbomben sind aber nicht das Einzige, was Sprengkraft entfalten kann im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern alles, was mit diesem Krieg zu tun hat und mit den Nazis, die ihn begonnen haben und die im Verlauf dieses Krieges noch schlimmere Verbrechen verübten als in den Jahren zuvor, all das hat im übertragenen Sinne eine ungeheure Sprengkraft, die zuletzt auch auf der Documenta in Kassel zu spüren war, als dort nämlich ein Künstler mit einer, wie er meinte, zündenden Idee von sich reden machte, an der sich dann aber eine heftige Kontroverse entzündete. Unser Reporter Jens Wellhöhner erzählt uns nochmal die ganze Geschichte.
Franco Berardi provoziert gern. Von Europa bezahlte Gauleiter ließen die Flüchtlinge im Mittelmeer absichtlich ertrinken. Salzwasser sei das neue Zyklon B, so schrieb er es auf der Documenta-Website. Und das wollte er auch in einer Performance darstellen, mit Videos, Musik und einem von ihm selbst geschriebenen Gedicht namens Auschwitz on the Beach. Die Schockwellen seiner Worte schreckten sogar die Landesregierung auf. Kunstminister Boris Rhein rief in einem HR-Interview dazu auf,
diese Aktion zu beenden. Es verbietet sich jeder Vergleich mit dem Holocaust, denn die Verbrechen der Nazis sind singulär.
Berardi betreibe eine Relativierung des Holocaust, so hieß es in einem Statement der jüdischen Gemeinde Kassel. Martin Semisch von der Informationsstelle Antisemitismus in Kassel fand deutliche Worte.
Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen erschütternd, dass eine Weltkunstausstellung, die sich als politisch versteht, aus allen Wolken fällt, wenn man sagt, Auschwitz on the Beach, was hat das mit Migrationspolitik zu tun? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Habt ihr darüber nachgedacht, wie das auf Überlebende der Shoah wirkt? Und das würde ich gerne auch nochmal sehr laut und deutlich auch von den Verantwortlichen dann hören, dass das ein Fehler war.
Die Documenta-Leitung zeigte sich angesichts der Kritik tatsächlich überrascht. Kurator Paul Preciado schrieb auf der Documenta-Website, Berardi wolle unser Gewissen wecken durch den Vergleich mit Auschwitz.
Er nutzt die Sprache, besonders diesen Namen, so wie ein Maler Farbe oder ein visueller Künstler ein Porträt nutzen würde, als historisches Dokument, eingefügt in ein Stück Poesie.
Diese Auschwitz-Poesie kam aber immer noch nicht gut an. Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle schaltete sich ein und verkündete nach einem Krisengespräch mit der Documenta-Leitung 3 Tage vor der geplanten Performance.
Diese Veranstaltung wird auch einen anderen Titel bekommen, Shame on Us, also es wird nicht mehr diesen Titel Auschwitz on the Beach bekommen.
Doch sein Gedicht namens Auschwitz on the Beach wollte Franco Berardi trotzdem vorlesen, nur ohne Musik und Video. Das reichte den Kritikern nicht. Es folgte noch ein Krisengespräch, unter anderem mit Vertretern der jüdischen Gemeinde. Dann doch der endgültige Rückzieher. Vor 150 Zuhörern erklärte Berardi am Abend seiner geplanten Performance fast schon demütig.
Bei den Treffen mit den jüdischen Organisationen heute habe ich tatsächlich so etwas wie Bedauern gespürt. Aber gleichzeitig gab ich mir selber die Absolution, weil wir etwas gegen diese Barbarei tun müssen. Ob ich es bereue? Naja, manchmal tue ich etwas, was ich hinterher nicht verteidigen kann. Aber bereuen tue ich es nicht. Ich vergesse es lieber.
Sprach's und zerriss vor aller Augen sein umstrittenes Gedicht. Aber inhaltlich steht er noch immer voll hinter seinen Worten. Das machte er schnell klar.
Ich wollte den Namen Auschwitz als Schutzschild benutzen. Gegen den Faschismus, der wiederkommt und gegen den Holocaust, der am Horizont lauert.
Mit seinem Holocaust-Vergleich hat Berardi jedenfalls das erreicht, was er wollte. Aufmerksamkeit. Aber er hat auch viel Wut und Ärger ausgelöst über die Documenta und ihre politischen Statements.
Das berichtet unser Documenta-Reporter Jens Wellhöhner. Daniel Erck, Redakteur beim Tagesspiegel und Autor des Buches »So viel Hitler war selten, die Banalisierung des Bösen« oder »Warum der Mann mit dem kleinen Bart nicht totzukriegen ist«. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wenn Künstler, Politiker, Menschen überhaupt deutlich machen wollen, wie schrecklich sie etwas finden, wenn sie das verbal und emotional überdeutlich machen wollen, dann greifen sie, wir haben es gerade auch an diesem Beispiel Auschwitz on the Beach gesehen, immer wieder zum Vergleich mit der NS-Zeit, weil alle anderen Worte und Bilder im Vergleich damit zu blass wären?
Auf eine Art ja. Also das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist, dass das Dritte Reich mit seinen Verbrechen, speziell der Shoah, global etwas sehr große Bekanntheit haben. Also das heißt, man kann sich darauf verlassen, dass Menschen wissen, was gemeint ist. Nicht nur die Richtung, sondern auch das Urteil ist damit drin. Und zwar in unverständlicher Weise. Das wäre bei, sagen wir, Pol Pot, aber auch schon bei Stalin wahrscheinlich anders. Und insofern ist natürlich Hitler, das Dritte Reich, die Shoah sind natürlich Themen, mit denen man emotional aufrütteln kann, und das versucht ja Kunst, so wie auch im Beispiel.
Und das funktioniert international auf die gleiche Weise wie national. Es ist ja nun ein sehr spezifisch deutsches Trauma, wenn ich es mal so nennen will, aber eines, das eben ja weltweit Kreise gezogen hat.
Einerseits, andererseits. Also natürlich ist es speziell deutsch, allein dadurch, dass das im Kern deutsches Phänomen ist und zur deutschen Geschichte ganz deutlich gehört. Gleichzeitig ist es aber global so bekannt und quasi eine Haushaltsgröße geworden, dass es verschiedene kulturelle Interpretationen gibt und Umgangsformen damit. Also wenn man zum Beispiel nach Israel guckt, wo das Thema Shoah natürlich auch kulturell und emotional sehr stark und sehr präsent ist, ist es ein ganz anderer Umgang. Man kennt vielleicht den britischen Humor auch, der für deutsche Zuschauer oft befremdlich wirkte in den letzten Jahrzehnten, weil da ein ganz anderer Umgang damit gepflegt wird. Das heißt, einerseits ist es natürlich schon ein globales kulturelles Phänomen, auf das sich alle beziehen und beziehen können. Andererseits hat man sehr unterschiedliche Umgangsformen damit. Und bei einer Weltkunstschau wie der Documenta, da kollidieren natürlich auch so kulturell unterschiedliche Umgangsformen mit dem Dritten Reich und seinen Verbrechen. Und das war in diesem Fall wohl auch der Fall.
Wenn wir jetzt mal speziell nach Deutschland schauen, da ist ja auch eine gewisse Scheu, zum Beispiel das Wort Führer auszusprechen, sondern stattdessen Anführer zu sagen oder auch Guide, wenn man den Fremdenführer meint. Ist diese Scheu wirklich größer hier in Deutschland als die Neigung, das Schreckliche dieser Welt doch dann wieder dadurch in Worte zu fassen, dass man sich sprachlich auf die NS-Zeit bezieht?
Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Ich glaube, es bedingt sich vielmehr. Diese Worte sind auf eine bestimmte Art aufgeladen. Und wenn man diese Aufladung vermeiden will, dann vermeidet man auch die entsprechenden Begrifflichkeiten, was natürlich eine sehr, sehr oberflächliche Auseinandersetzung ist. Andererseits kann man sich eben genau dadurch, und ich glaube, im Begriff Auschwitz steckt einfach so viel Emotionalität auch drin, so viele Erinnerungen, so viel Entsetzen, dass es einfach ein klares Signalwort ist.
Führt vielleicht sogar auch der ständige Hinweis darauf, dass die Verbrechen der Nazis so einzigartig schrecklich gewesen sind, gerade dazu, dass man auf der Suche nach Superlativen des Schrecklichen immer wieder beim Nationalsozialismus landet?
Zumindest ist es anders als bei anderen politischen Fällen, bei denen die Schrecken quasi ähnlich gelagert sind, gibt es beim Dritten Reich und seinen Verbrechen keine Diskussion darüber. Also es gibt quasi niemanden, der in Abrede stellt, dass die Shoah schrecklich gewesen sei. Das ist zum Beispiel, wenn man sich, wie gesagt, Stalin anguckt, da ist es viel nuancierter, viel differenzierter. Da gibt es verschiedene Gruppen, Interessensgruppen, die das sehr unterschiedlich betrachten. Das ist beim Dritten Reich nur im sehr, sehr geringen Ausmaß der Fall. Auch in der deutschen Diskussion ist es ja nicht so, dass man diskutiert, ob das Dritte Reich gut gewesen sei, sondern die Frage, welche Relevanz es in der Erinnerungskultur haben sollte. Aber diese Undiskutierbarkeit und diese Absolutheit, die inhaltlich total richtig ist, die führt natürlich in der Konsequenz ja auch dazu, dass der allgemeine Maßstab wird.
Nun gibt es ja auch noch die andere Seite, dass man also den Versuch unternimmt, das Schreckliche, mit dem man vielleicht andere angreift oder überhaupt Schreckliches beim Namen nennen will, dass man versucht, dieses Schreckliche für sich selbst in den Griff zu bekommen, dadurch, dass man Witze drüber macht, dass man zum Beispiel Hitler parodiert. Ist das die andere Seite derselben Medaille?
Definitiv, ja. Also die Allgegenwärtigkeit des Themas führt natürlich auch dazu, dass man so eine Art Ausweichmanöver vornimmt. Und wenn man nicht die Relevanz bestreiten will, braucht man irgendeine Art psychologischen Effekt, einen Umgang damit zu finden, der nicht jede Sekunde und die ganze Zeit nur verängstigend und bedrückend ist. Und da ist Humor eine sehr menschliche Umgangsform damit. Es gibt in Deutschland so ein bisschen die Haltung zu sagen, man macht da keine Witze drüber. Und das würde ich, wenn wir über die Shoah sprechen, auch grundsätzlich richtig finden. Es kommt aber auf die Details an. Das Leben ist schön zum Beispiel als filmisches Beispiel. Das ist ein humoristischer Film im Kontext der Shoah, der aber absolut funktioniert, weil es eben kein Witz über den Mord an den Juden ist, sondern ein Witz im Kontext des Judenmordes. Und das muss man sich eben dann sehr genau anschauen. Wer lacht hier eigentlich und über wen?
Nun sprechen Sie im Titel Ihres Buches und auch in dem Buch selber von einer Banalisierung des Bösen, in dem Hitler, wie Sie im Titel sagen, ja so oft präsent ist, wie das eigentlich bisher selten der Fall ist. Was spielt sich da ab? Was hat das für Folgen für die deutsche Gesellschaft, wenn Hitler eben in fast allen Lebensbereichen in irgendeiner Form durch Verweise präsent ist?
Im Englischen gibt es das Sprichwort und die Geschichte vom The Boy Who Cried Wolf. Und die Idee ist, wenn jemand ständig sagt, oh hoppla, der Wolf kommt, dass sich dann diese Warnung abnutzt. Ähnlich verhält es sich, glaube ich, mit der Mahnung und der etwas aufgeregten und emotionalisierenden Erinnerungskultur. Je mehr man darüber spricht und je niedriger der Anspruch dabei gleichzeitig ist und je weniger konkret es ist, desto mehr führt es zu einer Klischeehaftigkeit der Auseinandersetzung. Als Beispiel, also fragen Sie mal Freunde und Bekannte, wie viele Nazis Sie tatsächlich kennen. Das ist Hitler, Himmler, Goebbels, Heydrich und dann hört es auch ganz schnell auf. Und da merkt man, wie oberflächlich diese Diskussion ist. Und wenn man aber immer nur über diese Superschurken, um das mal salopp auszudrücken, spricht, da kann natürlich auf Dauer nicht viel bei rauskommen, außer eine Verselbstständigung von Klischees. Und bei Hitler merkt man das natürlich ganz stark. Wenn man an Hitler denkt, denkt man mittlerweile fast eher an Hitler-Karikaturen als an die historische Figur.
Nun könnte man ja sagen, alle diese vielfältigen Bezugnahmen auf Hitler sind immerhin eines, nämlich das Gegenteil von Verschweigen. Aber nach dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben, habe ich eher den Eindruck, da verbirgt sich vielleicht eher ein Schweigen sogar dahinter über diese ganzen vielen Bezugnahmen.
Ja, sicherlich. Man kann ja gleichzeitig, wenn man darüber spricht, wie viele Nazis man eigentlich kennt, auch mal fragen, wie der Umgang in den deutschen Familien mit dem Dritten Reich, also wer genau weiß, was die Eltern, Urgroßeltern und Großeltern genau gemacht haben. Da gibt es, glaube ich, schon eine Leerstelle, die eben mit Hitler gefüllt wird. Insofern ist die Figur Hitler und ihre Überspitzung und die Banalisierung des Ganzen, ist natürlich ein bequemer Weg der Auseinandersetzung. Weil man eben nicht fragt, welche Verbrechen sich die Nationalsozialisten, die Mitläufer, die Parteimitglieder zu Schulden haben kommen lassen, sondern weil man immer eben und ausschließlich auf Hitler schaut.
Daniel Erck, Redakteur beim Tagesspiegel und Autor des Buches »So viel Hitler war selten – Die Banalisierung des Bösen oder warum der Mann mit dem kleinen Bart nicht totzukriegen ist«. Vielen Dank. Ich will nicht vergessen, dass dieser Satz mitten im Zweiten Weltkrieg gesungen worden ist in einem deutschen Film mit dem Titel »Der Weg ins Freie«. Das wäre erstaunlich, wenn denn das Lied oder der Film irgendetwas mit den damaligen Zuständen in Deutschland zu tun gehabt hätten. Aber das war mitnichten der Fall. Was die Hauptdarstellerin des Films Zara Leander, die aus Schweden importierte Vorzeigediva des NS-Kinos, ihrem Publikum zu bieten hatte, war kein Weg ins Freie, sondern eine Flucht aus der Wirklichkeit.
Siehst du die Sterne glühen? Sie halten stille Wacht, wenn unsere Herzen ziehen durch das Dunkel der träumenden Nacht. Ich rufe deinen Schatten, aber die Nacht bleibt stumm. Sie hat dein Bild vor mir verhüllt und ich kehr müde um. Ich kann nicht vergessen die Stunden im Glück, was einst ich besess. Das kehrt niemals zurück.
Was einst ich vergessen, das kehrt niemals zurück. Von wegen. Der Zweite Weltkrieg, der heute vor genau 78 Jahren begann, hat selbst dafür gesorgt, dass er nicht vergessen wird. Weil uns zum Beispiel noch jede Menge Fliegerbomben aus diesem Krieg zu schaffen machen, die damals nicht explodiert sind, es aber gerade deshalb jederzeit tun könnten. So wie jene Fliegerbombe, die übermorgen in Frankfurt entschärft werden soll. Vorsicht Bombe, was vom Kriege übrig blieb, so heißt deshalb heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Aber nicht nur deshalb, denn Vorsicht ist auch geboten angesichts derjenigen, die mehr vom Krieg und vor allem mehr von der Nazizeit übrig behalten wollen, als es unserer demokratischen Gesellschaft gut tut. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt stellt uns einige dieser Leute vor und erzählt uns, welche Bomben diese Leute gerne platzen lassen.
Die Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht und es hat sie auch nie gegeben. Das behaupten jedenfalls die sogenannten Reichsbürger. Für sie hat das Deutsche Reich nie aufgehört zu existieren. Die Bundesrepublik sei nichts als ein Lügenkonstrukt, errichtet nach dem Zweiten Weltkrieg von den alliierten Siegermächten. Die Anfänge der Reichsbürgerbewegung liegen bereits in den 80er Jahren. Inzwischen ist daraus eine deutschlandweite Szene entstanden. Der Verfassungsschutz geht von rund 13.000 Reichsbürgern in ganz Deutschland aus. Mehr als 700 davon leben in Hessen. Die Szene verzeichnet großen Zulauf. Das Deutsche Reich als die eigentliche, verborgene Realität hinter dem Spiegel, ein Gedankenspiel mit ernsthaften Folgen. Denn weil es die Bundesrepublik ja gar nicht gibt, müsse man an sie auch keine Steuern oder gar Bußgelder zahlen, argumentieren Reichsbürger. Gerichtsurteile werden nicht anerkannt. Wenn ein Staat nicht existiert, kann er auch kein Recht sprechen. Viele dieser Einzelpersonen und Gruppen haben inzwischen eigene Mini-Reiche gegründet. Da wird das Privatgrundstück kurzerhand zur Republik Freies Deutschland erklärt oder im Gemüsegarten weht die Fahne des Fürstentums Germanien. Den Reichsbürgern ist es wichtig zu betonen, dass sie autark sind, unabhängig von dem sie umgebenden Staat, den sie ablehnen. Ihr Reichsgebiet verteidigen einige Reichsbürger auch mit Waffengewalt. So geschehen im letzten Jahr in Mittelfranken, als ein sogenannter Reichsbürger auf mehrere Polizisten schoss und einen Beamten tötete. Die meisten Reichsbürger verlegen sich aber auf den Papierkrieg und überschwemmen kommunale Ämter mit Eingaben und Widersprüchen, in denen sie ihre krude Ideologie vom Deutschen Reich ausbreiten. Auch in der Neonazi-Szene, wie sie sich seit den 80er und 90er Jahren herausgebildet hat, gehört die Ablehnung der Bundesrepublik zum guten Ton und damit die Anknüpfung an das Deutsche Reich. Inzwischen haben diese neudeutschen Resteverwerter längst Haus und Familie. Ihre Kinder erziehen sie nach Familienratgebern aus der NS-Zeit, in denen empfohlen wird, den Nachwuchs nicht zu verzärteln und hart wie Kruppstahl zu formen. Die Kleinen spielen Mensch ärgere dich nicht mit antisemitischen Figuren und lesen die Kinderseite von rechtsextremen Zeitungen. Dort wird bunt und anschaulich erklärt, dass die Grenzen der Bundesrepublik nicht richtig seien, sondern diese Grenzen vielmehr im heutigen Polen liegen. Coca-Cola trinken ist verboten, weil sie aus Amerika kommt und die USA sind böse. Die gescheitelten Neonazis ziehen ihre ureigenen Grenzen auch in der Sprache. Das Internet heißt Weltnetz, dort hat man eine Heimseite und man kann T-Hemden mit Hakenkreuz oder NSDAP-Abzeichen bestellen. Die sei ja im Grunde genommen immer noch an der Macht. Das Deutsche Reich existiere nicht nur ungebrochen weiter, es sei auch völlig unbelastet von jeder Kriegsschuld, weil es laut brauner Geschichtsklitterung von fremden Mächten in den Weltkrieg gezwungen wurde. Besondere Verehrung kommt in Neonazi-Kreisen jenen Personen zu, die dieses Reich noch selbst erlebt haben. Sogenannte Altnazis kamen nach 1945 rasch wieder in Amt und Würden. Oder sie lebten im Privaten, unbehelligt von einer Justiz, die auch von dieser ersten Nazi-Generation nicht anerkannt wurde. Auf rechtsextremen Veranstaltungen sind Vorträge von Altnazis sehr beliebt. Schließlich waren diese Menschen selbst ein Teil jenes Reiches, das sich ihre Jünger erst wieder zusammensetzen müssen, aus den noch vorhandenen Resten.
So beschreibt Thorsten Schweinhardt die Versuche, ewig gestriger so viele Reste wie möglich von dem zu bewahren, was für viele andere eine schwere Last bedeutet, nämlich das Erbe der Nazizeit. Wie schwer dieses Erbe wiegt, wenn man es in der eigenen Familie schlummern hat, davon erzählt Henning Burg. Regisseur, Filmemacher und Autor des Buches Hitler, Braunau und ich, wie meine Urgroßmutter den Krieg hätte verhindern können. Guten Abend, Herr Burg.
Guten Abend.
Der Untertitel Ihres Buches nimmt Bezug darauf, dass Ihre Urgroßmutter die Hebamme gewesen ist, die bei der Geburt Adolf Hitlers dabei war und die ihn somit auf die Welt geholt hat. Nun ist es natürlich ein beklemmendes Gedankenspiel, wenn man sich vorstellt, welche Schicksale da rückblickend betrachtet in den Händen ihrer Urgroßmutter gelegen haben. Aber keiner wird ja im Ernst Hitlers Hebamme für Hitlers Verbrechen verantwortlich machen. Trotzdem widmen Sie diesem Umstand, dass Ihre Urgroßmutter Hitlers Hebamme gewesen ist, einen Teil Ihres Buches. Warum?
Ja, das hat mich zeitlebens beschäftigt eigentlich. Ich bin auch aus Braunau, so wie meine Urgroßmutter, Mutter und Großmutter. Und überall, ob ich jetzt im Amt war oder irgendwie so Augenzwinkern in Österreich und so weiter, es war was Besonderes, irgendwie diese Urgroßmutter zu haben und den Hitler irgendwie zu haben. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwas mit Hitler zu tun hätte oder mich identifizieren würde oder irgendetwas.
War denn dieser Umstand, die Rolle, die Ihre Urgroßmutter da bei Hitlers Geburt gespielt hat, war das so präsent, dass Sie darauf angesprochen wurden? Oder haben Sie selber diese Geschichte erzählt?
Ich habe selber erzählt, weil mein Vater mir das erzählt hat. Meine Mutter hat mir das nie erzählt. Die war immer sehr schweigsam, was Braunau betrifft. Und ich fand das interessant. Verstehen Sie, immer wenn man was interessant findet, dann will man auch mehr drüber wissen. Und irgendwann habe ich mal nach dem Tod meiner Mutter mich entschieden, mich dafür tiefer zu interessieren.
Im selben Ort geboren zu sein wie Hitler, mit einer Urgroßmutter, die Hitlers Hebamme war, das sind, ich sag mal, Details, die man als biografische Zufälle bezeichnen kann. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass Ihre Mutter, Sie haben Ihre Mutter ja vorhin schon kurz erwähnt, dass sie Hitlers Russlandfeldzug als Reichsangestellte miterlebt hat, worüber sie aber wohl vor ihrem Tod nie gesprochen hat. Das zu erfahren und sich damit auseinanderzusetzen, war das eine Zerreißprobe für Sie?
Sagen wir mal, wurde. Ich habe ja immer zeitlebens mich mit Braunau beschäftigt in Filmen. Ich habe einen Film über den Anschluss Österreichs 1987 gemacht. Das war mein erster großer Film. Dann habe ich über Bücherverbrennungen in Österreich gemacht, über einen Märtyrer in Braunau und so weiter und so weiter. Ich habe mich immer beschäftigt mit dem Problem und dem Hintergrund und habe dann auch meiner Mutter immer gerne diese Filme gezeigt, aber sie war immer schweigsam und hat nie was erzählt. Das war wie eine Fragestellung. Ich habe eigentlich immer meine Mutter fragen wollen, was da wirklich war.
Hat das Ihr Bild nachträglich, das Sie von Ihrer Mutter gehabt haben, verändert? Also, dass Sie sozusagen zwei Bilder nebeneinander haben, das Bild, mit dem Sie als Kind aufgewachsen sind und das, was Sie jetzt in den Zusammenhang stellen, dass Sie eben beim Russlandfeldzug als Reichsangestellte dabei war?
Ja, sie war früher meine Mutter und jetzt ist sie eine Frau. So drastisch ist das, ja. Sie ist eine Frau, die da reingeschlittert ist und hatte in Weißrussland mit den schlimmsten Kriegsverbrechern zu tun.
Herr Burg, uns begleitet ja durch diese Sendung das Bild vom Minenfeld, das uns die NS-Zeit hinterlassen hat. Ein Minenfeld, unter dem nicht nur Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg schlummern, sondern eben auch viele kleinere und größere Bomben im übertragenen Sinne, die für so manche Familie große Sprengkraft haben, die im Verborgenen ticken und bei der man, ich sag mal, vor der Frage steht, soll man sie kontrolliert zünden oder soll man sie vorsichtig entschärfen? Können Sie mit dem Bild was anfangen? Können Sie es auf sich übertragen
und Ihre Familie als Erbe? Dieses Entschärfen ist eigentlich finde ich problematisch. Entschärfen, wie soll man Hitler entschärfen? Soll man die Geschichte durch die Entschärfung sauberer machen? Also ich finde, die Bombe ist da und die Bombe existiert und in Österreich ist die Bombe präsent durch die FPÖ. Die hat ja bei der Bundespräsidentenwahl in Braunau über 50% bekommen. Das müssen Sie sich mal überlegen, wo wir stehen. Und die FPÖ ist eine deutschnationale Partei. So wie die AfD.
Wir haben vorhin in der Sendung auch gehört, dass es Menschen gibt, die die Vergangenheit konservieren wollen. Eine Vergangenheit, die sie gar nicht selbst erlebt haben, die nach Überresten der NS-Zeit suchen, wie nach Devotionalien. Wie wirkt das auf Sie als jemanden, der die Vergangenheit seiner Familie als eine so starke Belastung empfindet?
Ich empfinde es gar nicht so als Belastung, sondern ich habe mich damit beschäftigt. Über die Familie mit der NS-Zeit. Das war eine Befreiung. Aber Devotionalien, ist das noch das Problem? Ich glaube, das hat heute eine ganz andere Form, sage ich jetzt mal.
Sodass also diese eher oberflächlichen Überreste für Sie weniger problematisch sind als das, was Sie vorhin geschildert haben, als die Gefahr, die von neueren Parteien wie der FPÖ droht.
Na, verstehen Sie das Hitlerhaus in Braunau, wo Hitler geboren ist. Alle, die, sagen wir mal, rechts stehen, wollen das Hitlerhaus abreißen. Warum wollen sie es abreißen? Ja, weil wir haben ja mit Hitler nichts zu tun. Verstehen Sie, Spuren verwischen. Spuren, die eigentlich zu Hitler führen.
Und da sollte man eher das Gebäude erhalten und zugleich dabei verhindern, dass es zu einer Pilgerstätte wird.
Naja, im Hitlerhaus waren 35 Jahre lang die Behindertenwerkstätten von Braunau. Und dann stand das Haus leer. Und jetzt hat man sich doch entschlossen, nach langem Überlegen hin und her, ob man es jetzt abreißen soll oder nicht, dass man darin wieder eine Behindertenwerkstätte einrichtet. Und das finde ich gut, weil Hitler zeichnet sich irgendwie durch einen konstruierten Darwinismus aus und die Behindertenwerkstätte sind eine Antwort drauf.
Henning Burg, Regisseur, Filmemacher und Autor des Buches Hitler, Braunau und ich, wie meine Urgroßmutter den Krieg hätte verhindern können. Vielen Dank.
Schön war es doch, ach weißt du es noch, erinnerst du dich, wie wir uns geküsst. Glaubtest wie ich, es bleibt wie es ist, doch alles kommt anders im Leben. Du gingst und kamst nicht mehr zurück. Ich wollte dir so viel geben, mein ganzes Herz, Liebe und Glück. Schön war es doch, ach weißt du es noch, einst gingen wir zwei im sonnigen Wald. Und doch ist der Mai verflogen so bald, ist längst auch der Sommer vergangen. Ich seh dich wie heute noch und flüstere voll Verlangen. Schön war es doch.
Schön war es doch, sang Ilse Werner 1944, ungeachtet des Zweiten Weltkriegs, der erst im Jahr darauf zu Ende ging. Vorsicht Bombe, was vom Kriege übrig blieb. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Von Krieg und Nazi-Herrschaft übrig geblieben ist nicht zuletzt ein ganzes Arsenal für verbale Angriffe auf heutige Zustände und heutige Akteure. Künstler bedienen sich aus diesem Arsenal, wie wir schon gehört haben, ebenso wie viele andere Menschen. Und auf ihre Weise tun es auch Politiker. Unser Hauptstadtkorrespondent Christoph Schelt mit einer kleinen Auswahl an Beispielen.
Genauso schlimm wie bei Hitler. Nazi-Methoden. Ein grässlicherer Typ als der Führer. Das einzigartige, das unvergleichbare Leid des Holocaust mit aktueller Politik in Relation zu setzen, keine gute Idee. Und eigentlich weiß das auch jeder, der ein öffentliches Amt bekleidet. Beispiele gibt es trotzdem zuhauf.
Wenn Sie das Wort Marxist hören, geht's Ihnen so, wie Goebbels damit operiert hat.
Herbert Wehner war das, SPD-Fraktionschef in den 70ern, eine Ansage in Richtung Union. Sein Parteichef Willy Brandt, Friedensnobelpreisträger, konnte sich 1985 einen Nazi-Vergleich auch nicht verkneifen, als er sich vor Helmut Kohl über dessen damaligen CDU-Generalsekretär Heiner Geißler aufregte.
Ein Hetzer ist er, seit Goebbels der schlimmste Hetzer in diesem Land.
Auch Herr Brandt, Herr Brandt, lassen Sie doch solche Vergleiche weg. Die stehen Ihnen überhaupt nicht an. Lassen Sie bitte den Vergleich zwischen Geißler und Goebbels weg. Sie sollten sich schämen.
Reichspropagandaleiter Josef Goebbels, immer gern genommen für einen Nazi-Vergleich. Auch von Bundeskanzler Kohl selbst, der sich ja eben noch bei Willy Brandt so aufgeregt hatte. Michail Gorbatschow, der sowjetische Präsident, sei ein PR-Experte wie Goebbels. Seltener wird tatsächlich auf Hitler zurückgegriffen, wie bei Hertha Däubler-Gmelin 2002. Sie hatte sich über US-Präsident George W. Bush aufgeregt wegen des Irakkriegs und rückte Bushs Politik in die Nähe Hitlers. Da half auch die nachträgliche Rechtfertigung. Nicht.
Es ist verleumderisch und geradezu abwegig, mich in einen Zusammenhang mit einem Vergleich zwischen einem demokratisch gewählten Politiker, hier dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, und Nazi-Größen zu bringen.
Es war auch gar kein echter Personenvergleich. Däubler-Gmelin musste aber trotzdem zurücktreten. Also besser nicht gleich Hitler auffahren, das geht garantiert schief. Wenn überhaupt, lieber allgemeine Nazi-Vergleiche. Machen nicht nur deutsche Politiker, sie sind auch Opfer solcher Attacken. Wie Peer Steinbrück, 2009 Bundesfinanzminister, der in der Schweiz die Kavallerie einreiten lassen wollte, um deutsches Steuergeld zurückzuholen. Die Replik des Schweizer Abgeordneten Thomas Müller.
Er erinnert mich an jene Generation von Deutschen, die vor 60 Jahren mit Ledermantel, Stiefel und Armbinde durch die Gassen gegangen sind.
Dass im Zusammenhang mit US-Präsident Trump früher oder später irgendwas mit Hitler kommen könnte, das war ja eigentlich klar. Obwohl, das sollte man vielleicht lieber nicht öffentlich behaupten, ist ja schon fast ein Hitler-Vergleich. Er verglich zwar nicht, aber er wurde verglichen, auf dem Cover des Stern vorige Woche. Trump in Sternenbanner gehüllt, die rechte Hand zum Führergruß gestreckt, Titel »Sein Kampf«. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Trotzdem in diesem Fall Provokation wohl geglückt, über die Ausgabe wurde gesprochen. Trumps früherem Sprecher Sean Spicer rutschte ein Hitler-Vergleich heraus, also hoffen wir mal, es war nur rausgerutscht. Syriens Diktator Assad sei tiefer gesunken als Hitler, denn der habe ja wenigstens keine Chemiewaffen benutzt.
Someone as despicable as Hitler, who didn't even sink to using chemical weapons.
kam nicht gut an. Spicer hielt sich noch eine Weile im Amt. Nach weiteren Fehltritten ist er es inzwischen los. Nazi-Vergleiche sind ein Tabu, aber eines, das in der Politik offenbar immer wieder lockt. Wer es nach all den abschreckenden Beispielen nicht lassen kann, der kann ja das Satire-Magazin Titanic beratend hinzuziehen. Das hat auf seiner Homepage einen Hitler-Vergleichsgenerator. Einfach Namen eingeben und auf Weiter drücken. Fertig ist der Hitler-Vergleich. Beispiel:
HR2 der Tag ist wie Hitler. Weil HR2 der Tag sich auf die Olympischen Spiele freut.
Naja, wie gesagt, Hitler-Vergleiche funktionieren eigentlich nie.
Sagt auch unser Hauptstadtkorrespondent Christoph Schelt. Es ist eben wirklich ein Minenfeld, das wir heute Abend betrachten, ausgehend von der Fliegerbombe, die am Sonntag in Frankfurt entschärft werden soll, und darüber hinausgehend, denn die Bomben im übertragenen Sinne, die in diesem Minenfeld schlummern, das NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg hinterlassen haben bei uns, die lassen sich nicht so entschärfen wie Fliegerbomben. Auf diesem Minenfeld, wir haben es gehört, gibt es immer wieder Fehltritte. Aber es ist auch ein Minenfeld, in dem sich die deutsche Politik und Gesellschaft zum Teil auch mit einer großen, vielleicht sogar übergroßen Vorsicht bewegen, die ebenfalls nicht folgenlos bleibt. Professor Norbert Frey, Inhaber des Lehrstuhls für neuere und neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Große Zurückhaltung und das nicht nur gezwungenermaßen haben deutsche Regierungen geübt, wenn es um militärische Einsätze im Ausland ging, militärische deutsche Einsätze. Das ist ja auch immer wieder eine große Debatte, die darüber stattfindet. Ist das eine unmittelbare Folge der Erfahrungen, die das NS-Reich und der Zweite Weltkrieg uns eingebracht haben?
Das ist ganz zweifellos darauf zurückzuführen, wobei ich sagen möchte, militärisches Engagement sollte man sich immer gut überlegen. Und wir haben, das ist auch eine Konsequenz der NS-Erfahrung, eine dezidierte Parlamentsarmee in Deutschland. Das heißt, bei uns bestimmt nicht eine einzelne Person darüber, ob es einen militärischen Einsatz von Deutschland ausgehend gibt oder nicht. Und das ist, glaube ich, auch eben als Lernerfahrung aus unserer Geschichte ein kluger Mechanismus. Und den sollten wir auch nicht aufgeben, auch wenn auf der anderen Seite klar ist, dass von Deutschland so lange nach der NS-Zeit und vor dem Hintergrund, welche Rolle Deutschland heute in Europa und darüber hinaus spielt, sowohl von Brüssel als auch etwa von den Vereinten Nationen immer wieder auch die Übernahme von außenpolitischer und eben auch militärischer Verantwortung gefordert wird. Und es ist ja auch oft genug dann das Parlament in den letzten 10, 15, 20 Jahren zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Einsatz dann auch gerechtfertigt und sinnvoll und politisch geboten ist.
Militärische Einsätze signalisieren immer auch ein Stück Selbstbewusstsein nach außen. Aber wie ist das mit dem Selbstbewusstsein im Innern? Wie viel Nationalstolz leisten wir uns, dürfen wir uns leisten im Lichte der Erfahrungen des NS-Reiches?
Also ich glaube, spätestens seit der Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisschaft 2006 ist das ganze Thema doch ziemlich entspannt. Da ist sehr die Luft draußen. Also wenn ich mir überlege, wie sehr sich auch Intellektuelle noch in den 80er und 90er Jahren über diese Frage gefetzt haben, das scheint mir nicht mehr so wichtig und bedeutsam zu sein. Wir werden ja als Deutsche in der Gegenwart ständig von aller Welt gelobt und nicht nur wegen des ökonomischen Erfolgs, weil Deutschland ökonomisch gut dasteht, sondern ich glaube auch, und das kann ich auch als Historiker aus meiner eigenen Arbeit immer wieder sehen, weil doch in vielen Teilen der Welt angekommen ist, dass sich die Deutschen jahrzehntelang nicht ohne Schwierigkeiten und auch nicht ohne Rückschläge, aber doch insgesamt außerordentlich gründlich und auch bereit dazu, mit dieser NS-Vergangenheit auseinandergesetzt haben, selbstkritisch auseinandergesetzt haben. Das war auch in Deutschland lange nicht unumstritten. Es wurde ja sogar von der Exportgefährdung gefaselt, die damit einhergeht, wenn man immer auf die Vergangenheit zurücksieht. Inzwischen kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass wir gerade, weil wir uns mit dieser schlimmen NS-Vergangenheit auseinandergesetzt haben und auch bis heute bereit sind, das immer wieder neu zu tun, im Sinne auch von der Aufklärung der nachwachsenden Generation, dass wir gerade deswegen auch Respekt und Anerkennung genießen.
Das ist aber vielleicht dann doch innerhalb Deutschlands eine Gratwanderung. Wie dosieren wir die explizite Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit, dass sie nicht zu schwach wird, sondern aber auf der anderen Seite auch keinen Überdruss erzeugt? Das ist ja auch ein Effekt, der gelegentlich beschrieben wird.
Ja, aber die Vorstellung, dass man was dosieren könne, deutet ja darauf hin, dass es hier einen zentralen Akteur gibt, der da etwas richtig oder falsch dosieren könnte oder überdosiert. So laufen ja gesellschaftliche Selbstverständigungsprozesse nicht ab. Also man kann da nichts wirklich dosieren und man muss es, glaube ich, auch gar nicht, wenn man sich die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in den letzten Jahrzehnten anschaut, dann sieht man, dass es immer wieder Wellen des gesellschaftlichen Gesprächs, der gesellschaftlichen Selbstkonfrontation mit diesem Thema gibt. Diese Wellen werden vielleicht auch mit dem Schwinden der Zeitgenossenschaft zum Nationalsozialismus schwächer, aber ich hoffe, dass sie sich doch auch weiterhin immer wieder von Zeit zu Zeit eben im Sinne auch der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung entwickeln. Und ausgelöst wurden diese Gespräche, diese Wellen der Selbstkonfrontation teilweise durch Filme, durch ein Buch, durch eine große Rede, aber vielleicht sogar auch, und das hatten wir in den 80er Jahren, auch durch einen Streit unter Historikern. Also insofern, auch wenn da Phasen dabei sind, in denen weniger von der Vergangenheit die Rede ist, hat es doch bisher immer auch wieder dann Aufwallungen gegeben und die waren dann, wie ich finde, produktiver Anlass für ein gesellschaftliches Gespräch über dieses Thema.
Ein Punkt noch kurz zum Schluss, Herr Professor Frey. Haben wir denn die Verpflichtung, aus der eigenen Vergangenheit Schlussfolgerungen für heutige Entwicklungen auch in anderen Ländern zu ziehen? Zum Beispiel uns zu fragen, öffentlich auch darüber nachzudenken, ob zum Beispiel Vorgänge in der Türkei, die Maßnahme nach dem Putschversuch, irgendwelche Vergleiche lohnen mit Ereignissen des Jahres 1933. Die sind ja durchaus gezogen worden von einigen. Oder sitzen wir da definitiv selbst zu sehr im Minenfeld, um das zu tun?
Also wir haben sicherlich nicht die Verpflichtung, darauf Bezug zu nehmen, aber wir sitzen, glaube ich, auch nicht im Minenfeld, sondern ich würde eher sagen, gerade wir als Deutsche, die sozusagen einen Sinn für die eigene Geschichte haben, wir können fast gar nicht anders, als in bestimmten Situationen auch darauf zu schauen. Das heißt ja nicht, dass wir zu simplen Vergleichen greifen müssen, aber wenn man sich die Situation der Türkei unter Erdogan oder eben jetzt auch die Situation in den USA mit Trump an der Spitze anschaut, dann kann einem als Deutscher eben das relativ leicht einfallen, nämlich das historische Wissen und das Bewusstsein dafür, wie schnell aus einer Demokratie eine Diktatur werden kann und was das dann im schlimmsten Fall auch bedeutet hat im deutschen Fall. Und insofern finde ich das ich würde fast sagen normal, dass wir diese historische Perspektive immer auch dabei haben, wenn wir auf die Gegenwart schauen.
Professor Norbert Frey, Inhaber des Lehrstuhls für neuere und neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, haben Sie vielen Dank. Vorsicht Bombe, was vom Kriege übrig blieb, so hat heute der Tag geheißen in hr2 Kultur. Zwei Tage bevor in Frankfurt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden soll, was die größte Evakuierungsaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte auslösen wird. Eine Aktion, von der auch der Hessische Rundfunk betroffen ist. Das Programm von hr2 Kultur werden Sie trotzdem hören können. Voraufgezeichnet allerdings und automatisch abgefahren, deshalb auch ohne Nachrichten. Auf die müssen Sie aber gleichwohl nicht verzichten. HR Info bringt diese Nachrichten, das Informationsradio des Hessischen Rundfunks, alle halbe Stunde. Dieses Programm kommt am Sonntag aus Kassel. Ebenso wie die Programme von HR 1, HR 3 und HR 4, die zum ersten Mal in der Geschichte des HR ein Gemeinschaftsprogramm starten. Das alles hat es noch nicht gegeben in der Geschichte des HR. Insofern war dieser Tag, der schon mal einen Ausblick auf diese Entwicklung gegeben hat, vielleicht auch ein besonderer Tag. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.